fast 400 Milliarden US-Dollar. Ja, diese unglaubliche Summe haben die 6 größten US-Tech-Konzerne im vergangenen Jahr investiert. Der Löwenanteil davon floss in Rechenzentren für KI-Anwendungen. Die Erwartungen bei Unternehmen und Marktteilnehmern sind mittlerweile daher extrem groß, dass sich diese Investitionen bald auch wirklich auszahlen. Denn einige Konzerne strapazieren trotz hoher Gewinne ihre Bilanzen deutlich und finanzieren die Ausgaben sogar mit neuen Schulden. Dabei sind die aktuellen Ergebnisse eher ernüchternd. Gerade einmal 10% aller Unternehmen gaben in einer Umfrage an, dass sie mit derzeitigen KI-Anwendungen wirklich Geld sparen oder produktiver geworden sind. Angst um ein Platzen der KI-Blase geistert daher durch die Medien. Was wäre, wenn sich die milliardenschweren Investitionen als Fehlentscheidung herausstellen? Oder sind das nur die Warnung von ewig gestrigen und der wahre Boom steht uns erst noch bevor? KI-Boom oder Blase? Wir sprechen darüber in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Studiogast habe ich mal meinen Kollegen Axel Herlinghaus aus dem DZ Bank Research eingeladen. Da sage ich, hallo Axel, guten Morgen und grüß dich.
Hallo lieber Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Axel, lass uns zunächst mal mit ein paar Klärungen starten. Es heißt immer wieder, man liest es, die großen US-Tech-Werte wie Microsoft, Meta oder Alphabet investieren dreistellige Milliardenbeträge in KI. Worin fließt das Geld eigentlich jetzt genau und was sind eigentlich deren Erwartungen?
Du sagst es. Die drei großen Rechenzentrumsbetreiber oder auch Hyperscaler genannt, Microsoft, Amazon und Alphabet, also Google, die Hyperscaler-Quereinsteiger wie Meta oder Oracle und andere Marktteilnehmer wie sogenannte Neoclouds geben mit Blick auf das aufziehende KI-Zeitalter gigantische Summen aus. Die Top 5 Cloud-Provider haben 2025 380 Milliarden Dollar für Sachinvestitionen aufgewendet. Und dieser Betrag soll im laufenden Jahr um mehr als 30% auf über 500 Milliarden Dollar ansteigen. Glaubt man den Marktschätzungen, dass diese Top 5 für 75% aller Datencenter-Investitionen global verantwortlich sind, dann liegt das Gesamtausgabenniveau in diesem Jahr sogar bei über 650 Milliarden, näherungsweise die Staatsausgaben der Niederlande. Für den 5-Jahres-Zeitraum bis 2030 gehen die Schätzungen auf 3.000 bis 4.000 Milliarden Dollar, nahezu das Doppelte der Staatsausgaben Deutschlands. In was wird investiert? Zum einen natürlich in den Rechenzentrumsaufbau. Land, Gebäude, Kühlungssysteme, Stromversorgung. Zum wesentlichen anderen in pure Rechenpower. Mikrochips, sogenannte GPUs oder TPUs, Server, Netzwerkhardware und Sicherheits- und Speicherlösungen.
Jetzt habe ich gelesen, die Ausgaben im letzten Jahr waren so hoch, die haben sogar das Bruttoinlandsprodukt der USA leicht nach oben getrieben. Stimmt das?
Das ist korrekt.
Wahnsinn. Ja, die derzeitige Entwicklung rund um künstliche Intelligenz wird verglichen mit Meilensteinen der vergangenen 200 Jahre wie die Erfindung der Dampfmaschine, das Automobil oder auch des Internets. Ist die Frage, stimmt diese Analogie oder ist das nicht eventuell maßlos übertrieben? In Umfragen verzeichnen derzeit nur verschwindend wenige Unternehmen, ich habe es vorhin erwähnt, wirklich Produktivitätsfortschritte durch KI-Nutzung. Wie seht ihr das im Research?
Ja, was zeichnet einen technologischen Meilenstein aus, ist die Frage. Bemüht man die Literatur, werden regelmäßig 5 Aspekte genannt. Transformation. Verändert die Innovation den menschlichen Alltag tiefgreifend? Einfluss. Hat die Innovation Auswirkungen auf viele Gesellschaftsbereiche? Skalierbarkeit. Ermöglicht die Innovation bedeutende Folgeinnovationen? 4. Langfristigkeit. Bleibt die Innovation über Jahrzehnte relevant? Und 5. Zugänglichkeit, kann die Innovation zu erschwinglichen Endkundenpreisen massenhaft genutzt werden. Im Grunde muss man sagen, dass man für alle 5 Aspekte perspektivisch zumindest ein Häkchen setzen kann. In der logischen Konsequenz ist man dann bei einem technologischen Meilenstein. Kommt man zu fehlenden Produktivitätsfortschritten, muss man sagen, das geht auf eine Studie des MIT aus 2025 zurück. Bei dieser Studie handelt es sich aber eher um eine Status-Quo-Verortung, also streng genommen eine wissenschaftlich fundierte Wasserstandsmeldung und nicht um ein finales Abschlussurteil. Bedenkt man, dass das Thema KI erst durch ChatGPT Ende 2022 in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist, kann man festhalten, dass wir noch am Anfang einer sich rasant entwickelnden Technologie stehen. Es sei auch der Hinweis erlaubt, dass sich Automobil und Internet auch nicht in solchen Produktivitätssprüngen direkt übersetzt haben, wie wir das heute im Rückschau gerne glauben. Zwischen Technologiepotenzial und ihrer breiten Anwendung liegen eben Hürden. Das ist die nötige Infrastruktur, die aufgebaut werden muss. Der bloße Gang zum Hyperscaler um die Ecke reicht nicht aus. Hier geht es um den Aufbau einer tragfähigen Dateninfrastruktur, die Integration von KI in Systeme und Geschäftsprozesse, um Personal, das durch Schulung mit der neuen Technologie vertraut werden muss und sehr stark um das Thema Datensicherheit. Dementsprechend ist es völlig klar, dass Unternehmen erst kleinere Pilotprojekte starten und nicht eben sofort all in gehen.
Ja, das Thema ist ja, wir haben aber auf der einen Seite diese wahnsinnigen Ausgaben und auf der anderen Seite ist der Markt auch vielleicht zu ungeduldig. Ich denke jetzt mal an die Bahn, ne? Klar, also die Bahn hatte, glaube ich, auch 30, 40 Jahre investieren müssen. Erst dann wird sie wirklich genutzt. Also wie denkst du das oder wie siehst du das? Sind die Marktteilnehmer einfach zu ungeduldig? Muss man dem einfach ein bisschen mehr Zeit geben und diese Investition jetzt einfach erstmal laufen lassen?
Also ja, man muss dem Markt mehr Zeit geben. B, es muss man klar sagen, die Unternehmen stehen jetzt gerade vor einer Situation, wo sie überlegen müssen, ob sie in einen solchen technologischen Meilenstein investieren oder eben nicht. Die Frage ist, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Also die Unternehmen kommen zu dem Urteil, wir müssen dabei sein. Insbesondere Amerika, China gehen beide aus verschiedenen Richtungen, auch geopolitisch motiviert, in diesen Markt rein. Also das Geld fließt in den Markt so oder so. Es gibt große Nachfrage, so wird kolportiert, aber, und das ist ja der Hinweis, KI-Blase, an der Börse erwartet man eben große Gewinne. Die haben aber nicht alle Unternehmen der Nahrungskette der KI-Unternehmen. Einige haben sie schon, die Spitzhacken und Schaufelverkäufer, andere arbeiten noch dran. Und wie üblich an der Börse kommt es immer zu Phasen von zu hohen Erwartungen und dann relativen Enttäuschungen. Der Business Case KI entwickelt sich, aber nicht immer in dem Tempo, wie es der Markt gerne hätte. Und das führt eben dazu, dass wir immer wieder Hype-Phasen bekommen und dann auch mal wieder Situationen haben, wo die Kurse aus dem Nichts herunterfahren.
Stichwort Spitzhacke und Schaufel, das geht ja zurück auf den Gold Rush in Klondike, also wo viele Leute da hingezogen sind und gedacht haben, da ist Gold gefunden worden, jetzt werde ich auch reich. Reich geworden sind eigentlich ja nur diejenigen, die eben die Hacken und Schaufeln verkauft haben und diejenigen, die gekauft und dann geschürft haben, die sind gerade so über die Runden gekommen. Deswegen Thema KI-Anwendung und wie man damit Geld verdienen kann. In der Breite, wenn das jetzt Akzeptanz findet und von vielen Unternehmen eingesetzt wird, da ist natürlich die Frage, wie genau können aber die Tech-Konzerne mit diesen KI-Anwendungen denn jetzt dann Geld verdienen?
Also die Verkäufer von Schaufeln und Spitzhacken, die verdienen jetzt schon astronomische Summen. Stellvertretend sei hier der KI- und Grafikprozessorenhersteller Nvidia genannt, der seinen Gewinn von 2020 bis 2025 von 4 auf größer 110 Milliarden Dollar ver-26-fachte. Als nächstes folgen die Spitzhackenkäufer, die Hyperscaler. Du hast sie genannt, Microsoft, Amazon, Google, also die Datencenter-Betreiber, die ihre schiere KI-Rechenpower an Software-as-a-Service-Anbieter oder Anbieter autonomer Technologien, autonomes Fahren, zum Beispiel Tesla, oder KI-Content-Creator vermieten. Auch diese Unternehmen haben ihre Datencenter-Gewinne bereits deutlich gesteigert. Als letztes folgen die Hyperscaler-Kunden, also die Kunden von den Rechenzentrumsanbietern, also diese SaaS-Unternehmen oder Tesla. Hier hakt das Geldverdienen zumindest derzeit schon noch. Essentiell für die Datencenter-Kunden ist, dass die wiederum ihren eigenen Endkunden, ob Unternehmen, Öffentlichkeit oder Privatkunden, einen entsprechenden KI-induzierten Produktmehrwert bieten, für den diese Kunden dann auch ausreichend zahlungsbereit sind. Dieser Produktmehrwert kann dabei entweder Kostensenkung oder Umsatzsteigerung sein. Und um dir ein griffiges Beispiel zu geben, zum Beispiel aus dem SaaS-Bereich, eine KI-gestützte Kundenbeziehungs-Software-Plattform analysiert die Kundenhistorie und die Präferenzen. Er schlägt den Vertrieblern die besten individualisierten Verkaufsstrategien vor, steigert deren Abschlussquoten um 10% und erhöht so den Umsatz pro Kunde. Gleichzeitig senken KI-Chatbots im Support die Bearbeitungszeiten und die Kosten. Das sind Anwendungsfälle, wo ein Endkunde bereit ist, mehr zu zahlen und damit dann eben diesen SaaS-Anbietern auch ihr Geld zukommen zu lassen. Das Pikante an der Gesamtgemengelage der KI-Nahrungskette ist aber, dass das Gesamtsystem aus Schaufelverkäufern, Schaufelkäufern sowie alten und neuen Datencenter-Kunden auf Dauer insgesamt nur funktioniert, wenn auch der Letztere, also die SaaS-Unternehmen, also die Datencenter-Kunden, wenn die Geld verdienen.
Im Endeffekt kann man sich auch jeder an die eigene Nase fassen, ne? Also wenn ich überlege, bin ich nachher bereit, als Privatkunde vielleicht sogar Geld, so ein monatliches Abo auszugeben, um mir ChatGPT oder sowas leisten zu können. Ich war letztens in der Innenstadt, da stand dann bei O2 am Shop jetzt neues Handy und ein halbes Jahr ChatGPT Premium obendrauf. Also auch interessant, dass das, früher gab es da eine Hülle oder ein Ladekabel oder so und jetzt gibt es halt sowas obendrauf. Also muss man ja auch mal überlegen, ist man selber bereit, eben Geld dafür auszugeben? Jetzt überbieten sich die Unternehmen ja derzeit mit immer neuen Superlativen für den Bau dieser neuen Rechenzentren, immer das Neueste und Beste zu haben. Hier Mark Zuckerberg von Meta hat letztens angekündigt, ein Rechenzentrum bauen zu wollen, welches so groß ist wie der Kern von Manhattan. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre 10 Kilometer lang und 2 Kilometer breit und es soll so viel Strom verbrauchen wie 10 Millionen Haushalte. Jetzt die Frage Nummer 1, die ich mir stelle, sind nicht vielleicht bald Chips, sondern Energie der potenzielle Flaschenhals für solche Pläne? Wie soll man das bewerkstelligen?
Also laut TSMC, die gestern Quartalszahlen gemeldet haben, sind es nach wie vor Chips, die den Flaschenhals bilden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Energie als Flaschenhals, das ist nicht ausgeschlossen. KI ist ein Energiefresser und dieser Hunger wächst exponentiell. Nicht nur das aufwendige Training immer größerer KI-Modelle verschlingt immense Strommengen, wie du sagst, zum Teil die Klein- oder auch Großstädte. Besonders brisant wird es durch den Übergang zu sogenannten 24/7-Multi-KI-Agentensystemen. Immer mehr autonom arbeitende KI-Systeme, die permanent laufen, interagieren und Entscheidungen treffen. Das treibt den Energiebedarf für ihren dauerhaften Betrieb in gigantische Höhen und die Kühlung der Hochleistungschips in den Rechenzentren ist ebenfalls energieintensiv. Das ist ein zentrales Dilemma. Für diesen dauerhaften 24/7-Betrieb benötigen wir eigentlich grundlastfähigen Strom, also Energie, die kontinuierlich und zuverlässig verfügbar ist. Gleichzeitig zwingt uns der Klimawandel massiv auf erneuerbare Energien und die fluktuieren nun mal naturgegeben. Die Spannung zwischen stetigem Energiebedarf für KI und der Volatilität der Energieerzeugung ist zum Beispiel eine große Herausforderung. Parallel drängt die Gesellschaft ja auch in anderen Feldern in die Elektrifizierung, E-Mobilität, Wärmepumpen, was die Nachfrage nach Strom ja weiter antreibt. Die Stromnetze sind für so einen Anstieg zumindest noch nicht ausgelegt und sie müssten eben dringend in diese Richtung zwar umgearbeitet oder reformiert werden.
Das bringt mich ja zu der Idee, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber wenn man dann weiterdenkt, ne, Hacken, Schaufeln, Spitzhacken etc., irgendwann sind vielleicht auch weiter hinten dann die Energieunternehmen oder diejenigen, die die Netze dann bauen, ich sag mal, auch noch ein paar Profiteure. Das hat ja dann im Endeffekt viele, viele Auswirkungen. Ne?
Gehören mit Sicherheit mit zu den Plattformbauern, die man dringend benötigt. Und Fakt ist, dass die Notierung an den Börsen, gerade Energieerzeuger, ja auch entsprechend schon das widerspiegelt.
Die Frage 2, die mich dann nochmal daran anschließend interessiert, die in den Zentren verbauten Chips, die altern ja sehr schnell. Also nicht wirklich, weil sie kaputt gehen, sondern es gibt immer neue, bessere, geilere Modelle. Das kennt man ja vielleicht auch. Früher hat man alle 2 Jahre ein neues Handy gehabt. Das hat sich ein bisschen verbessert, aber bei diesen Hyperscalern ist das ja so, da gibt es alle 6 Monate wirklich was Neues und die müssen die Hardware permanent updaten, haben dann also nicht erstmal ein paar Jahre Ruhe. Dieses ständige Neuinvestieren, also das hat ja kein Ende. Das kann man ja nicht sagen, jetzt steht das Rechenzentrum, jetzt haben wir mal 5 Jahre Ruhe. Kann das denn durch diese Gewinne, die Unternehmen machen, perspektivisch denn überhaupt bezahlt werden oder ist das ein Never-Ending-Story?
Also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Chip-Technologie verbessert sich stetig. Alle 1 bis 2 Jahre kommen zum Teil deutlich leistungsfähige, energieschonende KI-Chips auf den Markt oder wie du sagst, zuletzt auch in einem noch schnelleren Galopp. Diese werden von den Datencenter-Betreibern gekauft, eingesetzt und sie haben eben genau diesen regelmäßigen Austausch. Für die Big 3 Hyperscaler, Microsoft, Amazon und Alphabet, aber auch die großen Quereinsteiger Meta und Oracle kann man, glaube ich, sagen, dass die in der Lage sind, das zu bezahlen. Warum? Dafür gibt es Gründe. Skaleneffekte, Kapitalstärken wäre einer. Die großen Hyperscaler sind ja selbst gigantische Konzerne mit immensen Cashpolstern, hohen Cashflows und Zugang zu günstigem Kapital. Sie können im Umfang investieren, der für kleinere Wettbewerber undenkbar ist und so gigantische Skaleneffekte realisieren. Quersubventionierung ist ein zweiter Punkt. Das Cloud-Geschäft der Hyperscaler ist nicht nur reine, eher margenschwächere Rechenleistung, sondern umfasst eben auch margenreichere Speicher-, Netzwerk- und Sicherheitsservices. Dann natürlich das Mietmodell. Der entscheidende Punkt ist, dass die Hyperscaler diese teure und schnell veraltende Hardware nicht nur für sich selbst nutzen, sondern in erster Linie als Dienstleistung ja vermieten. Und in die von den Kunden zu zahlenden Preise für Cloud-Rechenleistung sind diese Abschreibungen mit eingepreist. Vierter Punkt wäre eine hohe Auslastung. Gerade die Hyperscaler sind wirklich gut darin, ihre Hardware nah am Anschlag auszulasten. Auch wenn die Chips schnell veralten, werden sie oft nur für weniger rechensive Aufgaben auch noch weiter genutzt. Also selbst alte Chips werden weiter benutzt und können weiterhin zum Cashflow beitragen. Und durch Entwicklung eigener Chips oder Softwareoptimierung versucht man eben auch da, seine Kosten zu senken und insgesamt profitabler arbeiten zu können.
Beim Internetboom, den wir in den 2000er Jahren hatten, der da seinen Anfang nahm, waren es schlussendlich nicht die Anbieter von Datenleitungen, wie jetzt vielleicht die Telekom oder Serverproduzenten wie Cisco, auch mal ein sehr bekanntes, ist es immer noch, aber ein sehr teures Unternehmen, das hat dann im Endeffekt ziemlich gelitten. Die haben aber nicht den großen Reibach gemacht, sondern es waren Unternehmen, welche diese bestehende Infrastruktur, die die anderen schön aufgebaut haben, dann genutzt haben. Netflix, Booking.com oder eben Amazon. Das heißt, die haben eigentlich gar nichts dahingehend gemacht, haben aber sich schön draufgesetzt, haben das genutzt. Frage jetzt, könnte das beim Thema KI-Investitionen nicht genauso passieren? Die einen bauen alles auf, langfristig profitieren aber ganz andere. Also vielleicht wieder Booking.com, die mir sagen, schreib einfach rein, 3 Wochen Italien, mach mir alles fertig, bam, und dann kaufen die nur ein bisschen Server-Kapazität ein und nutzen das alles.
Also du hast recht. Die Gewinner der Internetzeit waren eben tatsächlich diese Unternehmen, die du aufgezählt hast. Die haben die bestehende Infrastruktur perfekt genutzt. Sie waren letztlich die eigentlichen Goldgräber, die das meiste Gold fanden, obwohl sie nie vorher Schaufeln und Spitzhacken dafür gekauft haben. Kann das Muster sich wiederholen? Es lässt sich nicht komplett ausschließen. Im aktuellen Goldrausch sind die Chiphersteller wie Nvidia und die Cloud-Anbieter, Microsoft, Amazon und Co. die wesentlichen Fundamentbauer. Sie sind für die riesigen Rechenzentren und die extrem leistungsfähigen und für KI eben unerlässlichen Hightech-Computerchips verantwortlich. Allerdings gibt es im Gegensatz zu den Internetzeiten schon noch einen bedeutenden Unterschied. Viele dieser KI-Cloud-Giganten sind eben nicht nur Infrastrukturanbieter. Sie entwickeln auch selbst ja schon eigene KI-Anwendungen und Dienste für Endkunden, sind also gleichzeitig auch langfristige Goldgräber. Die Geschichte zeigt aber, und das ist natürlich richtig und nicht nur im Internetbereich, die größten und nachhaltigsten Profite erzielen oft die Unternehmen, die auf Infrastruktur aufbauen und innovative Anwendungen damit direkt in das Leben von Leuten, von Menschen und von Geschäftsprozessunternehmen eingreifen und diese revolutionieren. Am Ende zahlt der Kunde eben nicht für den Chip im Rechenzentrum, sondern für den Film auf Netflix oder die effiziente Software. Die Infrastruktur ist das Fundament, aber die innovativen Anwendungen sind das, wofür wir letztendlich bezahlen und wo die größten Gewinne entstehen. Es bleibt spannend, wer am Ende das meiste Gold aus diesem KI-Goldrausch ziehen wird.
Axel, dann lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen und die soll mal ein bisschen abseits des Themas Umsatz oder Gewinne stehen. Ja, die Generation der heute 20- bis 30-Jährigen war es bisher gewohnt, dass sie sich die Jobs aussuchen konnten. Arbeitgeber buhlten um die raren Arbeitskräfte. Und jetzt heißt es mittlerweile, KI-Anwendungen könnten zukünftig auch sogar qualifizierte, also diese ganzen White-Collar-Worker, Arbeitskräfte wie Juristen, Entwickler, Programmierer ersetzen. Und man liest auch jetzt immer mehr, dass Absolventen von Unis Probleme haben, jetzt einen Job-Einstieg zu bekommen, weil diese Einstiegsjobs auch eventuell durch KI ersetzt wird. Wie seht ihr das? Wird KI massenhaft Arbeitsplätze vernichten können?
Also es ist eine extrem schwierige Frage, wo die Einschätzung auch wirklich meilenweit auseinandergeht. Also die Optimisten sagen, KI eliminiert die monotonen Jobs, steigert die Produktivität massiv, schafft unzählige neue komplexe Berufsfelder. Menschen können sich auf Kreativität und Problemlösung konzentrieren und nie dagewesenen Wohlstand produzieren. Und wir haben die Pessimisten, die sagen, KI automatisiert die Mehrheit der Berufe von einfachen bis komplexen Aufgaben. Du hast es ja gerade genannt, was in Massenarbeitslosigkeit resultieren kann. Ich bin kein Arbeitsmarktexperte, könnte mir aber vorstellen, dass die Wahrheit in der Mitte dieser extremen Meinung liegen wird. Wahrscheinlich ist, dass sich zahlreiche Berufsfelder markant in Richtung höherer Spezialisierung und stärkerer Schnittstellenkompetenzen verändern werden. Einige Berufsfelder werden möglicherweise nahezu komplett verschwinden. Das wird aber alles nicht über Nacht geschehen. Wir hatten ja gesagt, Unternehmen brauchen auch Zeit, um sich an das Thema zu gewöhnen. KI-Technologien entwickeln sich gleichwohl schneller, als man das noch vor einigen Jahren gedacht hat. Hinsichtlich der Angestelltenberufe, also der White-Collar-Jobs, werden Routineaufgaben wie Standardanalysen, Reporting, einfache Vertragsprüfungen sicherlich zunehmend automatisiert. Dadurch dürfte sich der Fokus auf Tätigkeiten verschieben, die eher strategisches Denken, kreative Problemlösung, interdisziplinäre Zusammenarbeit oder ethische Entscheidungen erfordern. Neue Jobprofile sind durchaus wahrscheinlich. Prompt Engineer, KI-Compliance-Manager, Datenethiker, KI-Sicherheitsanalysten oder KI-Forensiker, wenn man an Deepfake-Videos denkt, wären sicherlich neu entstehende Berufsbilder. Und so war das früher ja auch. Also mit neuen Technologien gingen eben neue Berufsfelder einher. Klassische Wissensarbeit dürfte teilweise wegfallen. Arbeiterberufe, also sogenannte Blue-Collar-Jobs, könnten schon eine relative Renaissance erleben, insbesondere wenn sie nicht standardisierbaren Charakter haben. Handwerk, Spezialpflege, also das werden die Dinge sein. Wenn man einen Ratschlag geben kann, sollte man Alex den jungen Absolventen, glaube ich, schon mit auf den Weg geben, sich mit KI gut auseinanderzusetzen und die Nutzungsmöglichkeiten von KI wirklich für sich produktiv einzusetzen.
Das wäre ja auch eine interessante Entwicklung, wenn KI dafür sorgen würde, dass Handwerksberufe nochmal, die sie ja eh schon haben, aber nochmal einen zusätzlichen Push bekommen. Letztens sagte ein Kollege, sag mal der KI, bau mir eine Solaranlage aufs Dach. Ne? Dann, die kann zwar planen, aber die kann nichts werkeln. Also sehr interessant, was sich da am Markt ergibt. Aber wenn man sieht, die Robotik, die damals ja angeblich für Massenarbeitslosigkeit in der Autoindustrie sorgen sollte, ist es ja auch ganz anders gekommen, als man damals gedacht hatte. Okay, dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema noch zusammenfassen. Komplexes Thema. Wir können durchaus davon sprechen, dass wir es mit einer Revolution zu tun haben, die vielleicht durchaus mit der Erfindung der Dampfmaschine, der petrochemischen Industrie, des Automobils etc. vergleichbar ist. Es wird aber natürlich nicht so schnell gehen. Die Unternehmen müssen sich anpassen, die Menschen müssen sich anpassen, alle müssen mitgenommen werden. Einfache Jobs könnten vielleicht ersetzt werden, sodass man höher qualifizierte Jobs wiederum braucht. Also deswegen ja keine Massenarbeitslosigkeit. Die Unternehmen müssen Milliarden investieren, aber sie haben zunächst mal die finanzielle Basis, um das finanzieren zu können. Das ist noch der Unterschied zur 2000er-Blase, wo es ja alles eher auf, sagen wir, Schulden basiert war. Sie müssen aber hoch investieren. Und dann kommt es im Endeffekt natürlich darauf an, dass sie es schaffen, diese Ausgaben auch wieder durch Preise, die sie setzen, reinzubekommen. Das muss man genau beobachten. Man weiß nicht genau, wer ist jetzt effektiv der Profiteur. Deswegen bleibt es dabei, breit streuen, investieren. Nicht alles auf eine Karte, also jetzt auf die Nvidia setzen, nur weil die so schön gestiegen ist in letzter Zeit, sondern einfach breit dabei sein. Man weiß auch nicht, ob vielleicht nur bis zum Thema Energieunternehmen, die auch noch die Profiteure des Ganzen sind. Es wird also spannend und das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Podcasts auch weiterhin noch beleuchten, das Thema. Axel, vielen Dank für den interessanten Austausch.
Sehr gerne, Falk.
Das war's auch schon wieder unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch mal einen ersten guten Überblick zum Thema weitere KI-Einwendungen, langfristige Ertragsmodelle und auch den möglichen Profiteuren geben. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns wieder über euer Feedback, über eure Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.